Und bevor es losgeht, ich zeige immer einmal Interessenkonflikte. Aktueller Vortrag hat keinen Interessenkonflikt und ich bin eben an verschiedenen Leitlinien beteiligt und aktiv in der ESICM und in der ESA Guideline on Postoperative Delirium. Aber damit will ich Sie nicht langweilen. Sie können das alles auf unserer Homepage nachlesen. Glaube, Wissen, Irrglaube zum Delir. Wenn es ums Delir geht, dann muss ich immer an Urban Legends denken. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Begriff was sagt, die Urban Legend. Das sind ja so kleine Großstadtmärchen. Und wenn man ans Delir denkt, dann denke ich immer an die ICU Legend, weil es gibt sehr viele Märchen übers Delir. Hier die typischste zum Thema Coca-Cola ist ja, dass wenn man Zähne in Coca-Cola legt über Nacht, die sich auflösen würden. Typischste zum Delir ist immer, diese Vorträge beginnen immer mit einer zerschmissenen Fensterscheibe und dem Patienten, der entweder durchgesprungen ist oder zumindest mit Teilen der Intensivausstattung das Fenster eingeschlagen hat. Und ich habe überlegt, wie kann ich diesen Vortrag so gestalten, dass Sie vielleicht das ein oder andere mitnehmen und vielleicht auch so ein bisschen was ganz Praktisches für Ihren Alltag letztendlich herausziehen, was Sie nutzen können. Und habe überlegt, ich werde ein bisschen berichten über Durchgangssyndrome, über Delirien, über Organversagen und werde Ihnen ein paar ICU-Legends über das Delir erzählen und werde versuchen, mit dem einen oder anderen Mythos aufzuräumen. Der erste Mythos ist natürlich, das Delir ist harmlos und das impliziert ja auch das Wort Durchgangssyndrom, ne? Man geht rein, man geht wieder raus und da bin ich sehr, sehr dankbar meinen Vorrednern. Ich möchte anfangen mit dem Delir aus Patientensicht. Wenn Sie viel über das Delir lernen wollen, dann empfehle ich Ihnen hier diesen Blog, der heißt The Art and Science of Delirium. Ist einer meiner absoluten Favoriten. Ist von einer in der Zwischenzeit 44-jährigen Dame geschrieben, die einen sehr langen Intensivaufenthalt hinter sich hatte und ein schweres Delir durchgemacht hat. Ein Marfan-Syndrom ist im Rahmen dieses Marfan-Syndroms gab es eine Aortendissektion nach einem initialen Repair, hatte ein massives Delir und war koinzident Künstlerin oder ist Künstlerin und hat viele ihrer Erlebnisse künstlerisch aufgearbeitet. Ein Bild, was mich besonders begeistert hat oder auch besonders schockiert hat, ist dieses hier, denn sie hat tatsächlich gesagt, das Problem ist nicht die intensivstationäre Behandlung, sondern das Problem fängt tatsächlich an, wenn man die Intensivstation verlässt und all diese Folgeerscheinungen mitnimmt. Und das Delir ist nicht beendet, wenn Sie die Tür der Intensivstation hinter sich zumachen, sondern das, was wir im angloamerikanischen Raum als PICS bezeichnen, Post-Intensive Care Syndrome, das ist das, wo das Delir eine ganz große Rolle spielt, wo auch Sedierung, Analgesie und Schmerzwahrnehmung eine große Rolle spielen. Das fängt dann an. PICS, da gibt es so eine familiäre Domäne und da gibt es eine Survivor-Domäne und das betrifft die psychische Gesundheit, also posttraumatische Belastungsstörung, Angststörung, Depression. Das betrifft die Kognition. Spätestens seit vorletztem Jahr über Praktikpant Hari Panda aus Nashville sehr bekannt, dass Patienten mit akuten Störungen, also Delirien während des Aufenthalts auch signifikant häufiger unter Langzeitschäden der Kognition leiden. Und natürlich ein ganz großer Punkt ist die Mobilität, die muskuläre Dysfunktion und damit natürlich auch verbunden die Langzeitbeatmung, also der Verlust der Atemfunktion und damit sozusagen die Notwendigkeit der Langzeitbeatmung. Das Delir ist tatsächlich tödlich. Zumindest ist es ein Marker, ein Surrogatmarker für die Wahrscheinlichkeit, eine Intensivbehandlung zu überleben. Das ist vielleicht korrekter ausgedrückt. Margaret Pisani hat eine, wie ich finde, recht gute Studie durchgeführt, eine Observationsstudie und hat einfach mal gesagt, wir schauen uns Patienten auf der Intensivstation an, medizinische Patienten und schauen in Abhängigkeit der Länge eines Delirs, das Sie erlebt haben, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit der Patienten zu versterben? Und Sie sehen hier auf dieser Kaplan-Meier-Kurve, dass mit jedem Deliertag das relative Risiko, das darf man eigentlich gar nicht sagen, also die Hazard-Ratio, die Odds-Ratio zu versterben, mit dem Faktor 1,1 zunimmt. Also die Länge des Organversagens, als solches muss man es dann ja wohl bezeichnen, ist ganz entscheidend für das Überleben. Das wundert keinen, wenn man über Leberversagen spricht. Das wundert keinen, wenn man über Nierenversagen spricht. Selbst über Kreislaufversagen nicht. Über das Delir, da hat das die Menschen wirklich aufgerüttelt und sehr gewundert, weil das Delir war eben lange Zeit als Durchgangssyndrom bekannt und man hat überhaupt nicht sich vorstellen können, dass das irgendeinen Einfluss auf das Behandlungsergebnis hat. Die Langzeitkognition ist in einigen Studien untersucht worden. Ich persönlich finde am plakativsten die von Jane Saczynski. im Harvard Elderly Program, New England Journal 2012 veröffentlicht. Sie hat herzchirurgische Patienten genommen, das habe ich auch hier für die Einladenden ausgewählt, und sie hat 225 kardiochirurgische Patienten mit einem wirklich wahnsinnig schlechten kognitiven Test untersucht, dem MMSE. Ja, der MMSE ist ja wirklich so ein ganz, ganz grober global kognitiver Score, der ist tatsächlich nicht gut geeignet, die verschiedenen Dimensionen letzten Endes abzuprüfen, aber sie hat die Patienten vor der Operation 30, 183 und 365 Tage nach der Operation damit untersucht und hat gleichzeitig geschaut, haben die Patienten postoperativ ein Delir, ja oder nein. Und bei herzchirurgischen Patienten wissen wir, ist das Delir ein häufiges Problem. Und Sie sehen hier schon, dass die Patienten ohne Delir, das ist eine wichtige Botschaft für ihre Herzchirurgen, hinterher schlauer wurden. Ja? Der Herzchirurg hat dem Patienten sozusagen hat auch das Gehirn des Patienten mit operiert. Nein, das liegt einfach daran, dass die Patienten den Test ja ein paar Mal gemacht haben. Da gibt es sogenannte Ceiling-Effekte. Das heißt, Patienten lernen diesen Test und werden dann einfach besser. Bei deliranten Patienten sehen Sie, sieht dieses Muster ganz anders aus. Die sind nicht nur in der perioperativen Phase steil abgefallen, sondern haben sich auch letzten Endes nie wieder hier auf ihr Ausgangsniveau erholt. Ja? Das heißt, wir haben es also offensichtlich mit einer unterschiedlichen kognitiven Trajektion, also mit einem unterschiedlichen kognitiven Verlauf zu tun. Es gibt in der Zwischenzeit einige Studien, die auch an medizinischen Patienten durchgeführt wurden, insbesondere aus der Vanderbilt Medical School. Praktik Pantaripande kennen Sie bestimmt. Der hat letzten Endes das Gleiche gesehen, dass Patienten, die diesen akuten Hit haben, schlechter rauskommen als Patienten, die das nicht haben. Wenn Sie sich den Public Health Impact überlegen, da musste ich so ein bisschen die deutschen Zahlen nehmen, weil ich mich in Österreich nicht so gut auskenne. 2,1 Millionen Patienten auf der Intensivstation macht etwa 400.000 delirante Patienten pro Jahr, wenn Sie ganz, ganz konservativ schätzen. Wenn Sie sich überlegen, dass die Patienten alle länger im Krankenhaus bleiben, alle länger auf der ICU bleiben, fast alle zusätzliche Komplikationen haben, zusätzliche Organversagen haben, erhöhte Morbidität und Mortalität haben, dann wundert es eigentlich nicht, dass dieses Problem in der Zwischenzeit, muss man sagen, sagen wir mal aus der Berlin-Perspektive zumindest, auch ein gesundheitsökonomisches Problem darstellt. Dass intensivstationäre Behandlung auch rein vom Kostenpunkt nicht an der Tür auf die Normalstation oder in die Rehabilitation endet, sondern eben tatsächlich ein Kostenfaktor ist, der weitergeht. Also vergessen Sie das Durchgang vom Syndrom. Über das Syndrom müssen wir uns noch unterhalten, aber man geht nicht durch ein Delir durch, sondern ein Delir ist tatsächlich relevant und hat erheblichen Einfluss auf Mortalität und Morbidität der Patienten. Mythos 2: Das Delir ist gekennzeichnet durch Desorientierung und klassischerweise Halluzinationen. Wenn Sie sich die Definition des Delirs anschauen, dann wird ja ein Delir mehr oder weniger ist ja ein psychiatrisches Syndrom und wird immer mal wieder neu definiert durch die American Psychiatric Association und das Diagnostic and Statistical Manual. Und in der fünften Edition sind das hier unten unterhalb dieser gestrichelten Linie die Kernsymptome. Das Delir ist gekennzeichnet durch Unaufmerksamkeit. Patienten im Delir sind nicht in der Lage, die Aufmerksamkeit auf etwas zu richten, aufrechtzuerhalten oder zu verlagern. Und das Ganze ist kombiniert mit einer Bewusstseinsstörung oder einer gestörten Kognition. Und dem Ganzen liegt ein medizinischer Faktor zugrunde. Das heißt, es ist keine primäre Enzephalopathie, es kommt sozusagen nicht aus dem Kopf selber, sondern es ist etwas, was einen zugrunde liegenden Faktor hat. Und es ist etwas, was sich akut entwickelt und fluktuiert. Wichtig dabei ist zu verstehen, dass auch Patienten, die kognitive Komorbiditäten haben, durchaus ein Delir erleiden können und das vielleicht sogar mit höherer Wahrscheinlichkeit als solche, die es nicht haben. Also jemand, der dement ist, kann ein Delir bekommen. Ja? Jemand, der schwer depressiv ist, kann ein Delir bekommen. Er bekommt das mit gewisser Wahrscheinlichkeit sogar weit häufiger. Es wird weit häufiger übersehen. Aber das Delir an sich ist eine akute Erkrankung. Alles, was dazukommt, Sprachstörungen, Agitation, Halluzinationen und psychotische Symptome sind sozusagen keine kerndefinierenden Bestandteile des Syndroms. Wenn Sie sich das Ganze pathophysiologisch anschauen, das wollen wir später noch mal ein bisschen mehr im Detail tun, aber ich will einfach mal sozusagen mit einem ganz, ganz basalen Schema anfangen, dann ist es so, dass Sie auf der Intensivstation eben einer Vielzahl dieser medizinischen Faktoren von diesen medizinischen Faktoren haben und einer Vielzahl dieser Faktoren ausgesetzt sind, die letzten Endes neben den anderen Organsystemen, also wie Niere und Leber und Kreislaufsystem, eben auch das Gehirn beeinflussen. Und das Gehirn beeinflusst natürlich auch das Immunsystem und die Krankheit. Was sich darauf entwickeln kann, ist eine Enzephalopathie, also eine Mitbeteiligung des Gehirns, insbesondere im Rahmen der neuroinflammatorischen Kontrolle. Und die kann sich sehr unterschiedlich manifestieren. Also es ist nicht so, dass alle Patienten, die eine Enzephalopathie im Rahmen der kritischen Erkrankung haben, Delir haben. Die Patienten können komatös sein, das heißt, sie können gar nichts mehr machen. Die können symptomatische Epilepsie entwickeln, die häufig übersehen wird und häufig für ein Delir gehalten wird. Und hier so ein typischer bildmorphologischer Befund ist ja dieses posteriore reversible Enzephalopathie-Syndrom. Das heißt, sie sehen halt so hinten kleine Einschläge im Bereich des okzipitalen Kortex, die sich letzten Endes am häufigsten in einer neuen Epilepsie manifestieren. Übrigens auch typischerweise betroffen bei Patienten im Rahmen einer septischen Enzephalopathie sind die Basalganglien. Die Patienten kriegen motorische Störungen, extrapyramidalmotorische Störungen. Ne? Wenn sie die Patienten neurologisch untersuchen, ich bin Anästhesist, ich kann das nicht, per Definition. Aber wenn ich den Neurologen dazu bitte, dann sehen wir Dinge wie Zahnradphänomene und Probleme, Bewegungen zu initiieren und komplexe Bewegungsabläufe durchzuführen. Also Delir ist eins von vielen, aber es ist doch die häufigste syndromatische Form einer sekundären Enzephalopathie im intensivmedizinischen Kontext. Damit ganz klar, das Delir ist eine Form von Organversagen oder Organdysfunktionssyndrom. Der dritte Mythos, und das ist einer, der sich am hartnäckigsten hält, ist, das Delir ist eine Blickdiagnose. Ich erkenne delirante Patienten. Ich brauche kein Chem-ICU, kein ICDSC. Ich gehe durch die Station und kann Ihnen sofort sagen, wer delirant ist. Da gibt es eine Studie von John Devlin. John Devlin ist ein richtiger Haudegen, Pharmakologe, der gesagt hat, ich zeige es den Ärzten und ich mache eine Studie und werde ihnen zeigen, wie gut sie in ihrer Delir-Diagnostik sind. Und ich lasse Patienten beurteilen, 100 Patienten von einem Arzt, von einer Schwester, und ich gebe diesem Arzt und der Schwester zusätzlich einmal einen Delir-Score, die Intensive Care Delirium Screening Checklist, zur Hand und lasse sie damit runtergehen. Was ich dann im Vergleich zu einem Psychiater, der es ja wissen muss, der sozusagen den Patienten explorieren kann, ergibt, ist ein sogenannter Kappa-Übereinstimmungsgrad. Das heißt, Sie können quasi gucken, wie viele Ärzte haben die gleiche Diagnose wie der Psychiater gestellt. Ja, schauen Sie sich die Ärzte an, die haben einen Kappa-Übereinstimmungsgrad unter 0. Das heißt, die haben nicht nur keinen Patienten erkannt, sondern auch noch die falschen für delirant gehalten. Wenn Sie dem Arzt den Delir-Test in die Hand gegeben haben, dann ist das hier ordentlich angestiegen auf einen Kappa-Übereinstimmungsgrad von fast 70. Und damit war der Arzt mit Delir-Test so gut wie die Pflege ohne. Wenn Sie der Pflege den Delir-Test in die Hand gegeben haben, dann haben Sie quasi die Pflegekraft zum Psychiater werden lassen. Ja? Das heißt, Sie schaffen also eine Pflegekraft, die geschult ist und einen Delir-Test macht, hat fast einen Kappa-Übereinstimmungsgrad von 100 hier gehabt, von über 90, und war so gut. Das ist für uns immer so der Grund, warum die Pflege das Delir-Screening machen darf. Ja? Diese Studie wird immer viel zitiert und ist tatsächlich auch sinnvoll, das so machen zu lassen, weil Pflegekräfte häufig viel, viel enger mit Patienten interagieren, als es Ärzte tun, und eben nicht, und das Delir ein fluktuierendes Syndrom ist und man das eben gerade bei Observationsskalen letzten Endes nicht nur sich einen Zeitausschnitt anschaut, sondern die letzten 24 Stunden beurteilen muss. Die wahrscheinlich bekannteste und am besten validierteste Skala ist neben der Intensive Care Delirium Screening Checklist die sogenannte CAM-ICU, Confusion Assessment Method for the ICU. Ich gehe das gar nicht groß durch, es ist relativ leicht durchzuführen, aber Sie sehen schon, es steht auch eine ganze Menge drauf und man muss diese Tests schulen. Ich habe Ihnen diese Grafik erspart. Es gibt ein wunderbares Review von Guzmão Flores und Kollegen. Die haben sich mal angeguckt, wie hoch die Sensitivitäten und Spezifitäten, also diese Maßzahlen für die diagnostische Validität der Tests, letzten Endes aussieht. Und Sie sehen, dass insbesondere Routineobservationen der CAM-ICU eine wahnsinnig schlechte diagnostische Validität ergeben haben. Die sind in Holland durchgeführt worden. Und woran liegt das? Das liegt mutmaßlich daran, dass sie nicht trainiert waren. Das heißt, auch so leichte Tests wie die CAM-ICU, dem Patienten sagen, drücken Sie immer meine Hand, wenn Sie ein A hören. Sie buchstabieren dann das Wort Ananasbaum im Englischen Safe Heart und der Patient muss drücken. Er darf nicht mehr als zwei Fehler machen. Wenn er mehr als zwei Fehler macht, müssen Sie weitergehen und dann gucken Sie sich die Bewusstseinsveränderung und den kognitiven Status an. Das müssen Sie den Menschen beibringen, das richtig zu machen. Ja, Sie sollen zum Beispiel für jeden Buchstaben im Ananasbaum sich 2 Sekunden Zeit lassen. Ja? Ich sehe ganz häufig bei uns auf der Station Schwestern, die durchgehen und machen A-N-A-N-A-S-B-A-U-M. Delir. Bringt das denn überhaupt einen Vorteil zu wissen, ob der Patient delirant ist oder nicht? Und ich habe überlegt, ob ich Ihnen das zeige oder nicht, aber wir haben jetzt gerade eben tatsächlich eine Observationsstudie publiziert, muss man sagen. Wir waren überrascht von den Daten. Wir haben 185 Patienten in einem gemischten ICU-Cluster angeguckt und haben festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit der In-Hospital-Mortality mit der zunehmenden Adherence zum Delir-Monitoring in der Schulungsphase signifikant abgesunken ist. Ja? Und zwar ganz, ganz erheblich. Wenn Sie sich das mal hier anschauen, das sind, wenn Sie da Treatment-Effects ausrechnen, dann sehen Sie, dass die Patienten mit einer 22-prozentigen Wahrscheinlichkeit weniger gestorben sind, dass sie deutlich geringer in der ICU-LOS hatten, deutlich geringere Mechanical Ventilation, deutlich häufiger nach Hause entlassen wurden. Das stimmt mich immer so ein bisschen kritisch in gewisser Weise, wenn man so etwas sieht an Observationsdaten, weil die können natürlich schon einem erheblichen Bias unterliegen. Aber was wir tatsächlich anhand dieser Untersuchung gesehen haben, Sie müssen sich vorstellen, wir haben innerhalb unserer Implementierungsphase geschaut, wie verändert sich das Outcome der Patienten, wenn sie dieses Scoring einführen. Was wir tatsächlich gesehen haben, ist, dass sich etwas ändert. Und zwar, es ändert sich etwas Erhebliches. Wir schauen den Patienten ganz anders an. Wir behandeln den Patienten anders und das ganz eng damit verbundene Sedierungs- und Analgesiekonzept verändert sich maßgeblich, wenn Sie den Patienten auf ein Delir untersuchen. Nehmen Sie das mal daraus mit. Delir-Diagnostik funktioniert nur mit einem validierten Test. Das Bewusstsein für diese häufig überraschende Diagnose eines Delirs verändert Ihre Therapie offensichtlich nachhaltig. Nächster Mythos, das Delir behandelt man mit Haloperidol. Ja, das ist so 3x 0,5, 3x 1, 4x 2. In dem Rahmen bewegt es sich in der Regel, wahlweise per OS und wahlweise IV. Wir benutzen es eher IV. Ich weiß, die US-Amerikaner benutzen es ausschließlich per OS. Wenn es per OS nicht geht, IM, das machen wir ja gar nicht. Also da sind wir ganz empfindlich, IM auf der Intensivstation. Und wenn Sie sich die Evidenz zu Haloperidol anschauen, also wenn Sie das mal hinterfragen, soll man das wirklich machen? Dann müssen Sie sich mal selber einen Eindruck machen. Es gibt ein paar Studien zu Haloperidol. Die wahrscheinlich bekannteste ist zu Antipsychotikern und Delir ist die MIND-USA-Study, hier aus der Arbeitsgruppe von Wes Ely, von Tim Girard durchgeführt. Die haben Haloperidol, Ziprasidon und Placebo miteinander verglichen, hier mit dem Wahnsinns-N von 101, also auch keine Riesenstudie, ne, 30 pro Arm, und haben festgestellt, hier weder die Delirium Days noch die Delirium Coma Free Days unterscheiden sich in den Gruppen signifikant voneinander. Die haben das bei Hochrisikopatienten präventiv eingesetzt. Das heißt, die haben ein Patientenkollektiv genommen, wo sie aus Vorstudien wussten, 90% dieser Patienten werden in ihrem Aufenthalt ein Delir entwickeln, und haben die dann randomisiert nach Haloperidol, Ziprasidon, Placebo und haben geschaut, was nutzt es. Und hier, kurz gesagt, es hat nichts genutzt. Eine weitere Riesen-RCT, 68 Patienten 1:1 randomisiert, von Kees Kalliswaard aus Holland, hat gezeigt, präventives Haloperidol, das reduziert zwar nicht die Delir-Inzidenz, aber die Delir-Schwere innerhalb der ersten 3 Tage und die Delir-Resolution, also das Zurückführen in einen nicht-deliranten Status zwischen Tag 5 und Tag 8. Das ist immer so, wenn man viel misst in einer Studie, dann gibt es auch viele Ergebnisse in einer Studie. Wenn man das N anguckt, dann muss man sagen, ja, auch das ist ein kleines Signal, aber dieses Signal ist auch nicht wirklich, überzeugt mich auch nicht wirklich, dem Patienten dieser Haloperidol-Therapie auszusetzen. Eine weitere Studie mit einem N von 32, also Sie sehen auch wieder eine ganz kleine Pilotstudie von wieder John Devlin und Joanna Skrobik, die haben Folgendes gemacht. Die haben delirante Patienten genommen und haben den Haloperidol gespritzt. Der einen Gruppe haben sie zusätzlich Quetiapin gegeben, und zwar, das ist ja auch so ein atypisches Antipsychotikum, und zwar in aufsteigender Dosierung, erst 25 morgens, 25 abends, dann 25 morgens, 50 abends, dann 50, 50, 50, 75, 75, 75, 100, 100 war das Maximum, und haben dabei bei Bedarf Haloperidol hinzugegeben, und sie haben festgestellt, dass in der Quetiapin-Gruppe die Patienten eine schnellere Delir-Resolution hatten, also schneller wieder genesen sind von ihrem Delir als in der Placebo in Anführungsstrichen Placebo plus Haloperidol-Gruppe. Also auch hier auf keinen Fall ein Signal für Haloperidol. Zusammengefasst, finde ich, hat das ganz schön Al-Khattab in seinem Critical Care Medicine Review, und man sieht, wenn man sich hier anguckt, da der schwarze Strich ist 0, schauen Sie sich an, hier Delir-Dauer, Intervention, das sind die Studien zu Antipsychotika. Sie sehen, abgesehen von der Devlin-Studie, von dieser, ich erinnere daran, N gleich 32, also wirklich, das ist eine große Fallserie, ja, also das ist keine große Studie, abgesehen davon finden Sie keinen Effekt. Was aber relativ evident ist, ist, dass Haloperidol relativ erhebliche Nebeneffekte hat, und zwar insbesondere, wenn Sie es Hochdosis einsetzen. Ja? Es gibt von Lonergan eine Studie, die zeigt Ihnen relativ klar, dass High-Dose Haloperidol über 4,5 Milligramm pro Tag mit einer erhöhten Rate an extrapyramidal motorischen Nebenwirkungen verbunden ist, die zum Teil auch irreversibel sein können. Das heißt, zumindest, ja, hier habe ich es nochmal rausgemacht, in one study was associated, ne? Extrapyramidal Adverse Events, können Sie in jedem Lehrbuch nachlesen, Hochdosis-IV-Therapie macht viele Nebenwirkungen, und deswegen stellen Sie zumindest diesen Reflex in Frage. Haloperidol im Delir, das ist nicht wirklich evident, muss man ganz ehrlich sagen. Man kann das machen, und es gibt insbesondere im perioperativen Kontext Signale aus Studien, die zeigen, dass die ganz niedrig dosierte Gabe präventiv Nutzen haben kann. Es gibt da auch ganz gute pathophysiologische Erklärungsversuche, die letzten Endes zeigen, dass man damit die neuroinflammatorische Antwort modelliert, aber wirklich evident ist das nicht. So, Mythos 5, niedriger Blutdruck macht sicher delirant. Ich kann Ihnen sagen, auch dazu gibt es eigentlich kaum Daten. Es gibt von Hirsch und Kollegen eine Arbeit aus dem British Journal of Anesthesia, die haben sich ältere Patienten angeguckt und haben 574 Patienten immerhin angeschaut. Sie sehen hier die ohne und die mit Delir. Die haben alle etwa 30% Delir an beiden Tagen gehabt, und Sie sehen hier keinen Unterschied, was den Baseline Mean Arterial Pressure angeht, was den minimalen und den Mean Arterial Pressure angeht. Sie sehen, das Einzige, was signifikant mit der Delir-Inzidenz verknüpft war, war die MAP-Varianz, also das, was wir als alpinen Blutdruck in Deutschland bezeichnen. Ja, wir kennen uns nicht so gut mit Alpen aus, aber die alpine Blutdrucksteuerung, die scheint tatsächlich signifikant damit verknüpft zu sein. Aber schauen Sie auch hier aufs Signal. 1,038, ja, wir unterhalten uns über eine Odds-Ratio, über eine höhere Wahrscheinlichkeit im einstelligen, niedrig einstelligen Prozentbereich. Schauen Sie sich mal die Odds-Ratio an. 10,57. Und wissen Sie, wo es darum geht? Da geht es um Nüchternheit. Das scheint ein erheblich größeres Problem zu sein, Patienten nüchtern zu lassen. Wir haben an der Charité, wir sind ja ein recht großes Krankenhaus, und wir haben einen sehr straffen OP-Plan, und jetzt kommt die ältere Dame, die sich den Schenkelhals gebrochen hat, die soll operiert werden, möglichst schnell, und wir haben die ESA-Guideline als zugrunde liegende SOP für unsere Nüchternheit, und dann kommt das Polytrauma, grätscht dazwischen. Die ältere Dame liegt auf der Station, wir sagen aber, nee, lass die mal nüchtern, die kommt danach direkt dran, ja, der kriegt nur einen Fixateur externe. Dann kommt die Intensivstation mit einem akuten Abdomen dazwischen. Nee, komm, das schaffen wir heute auf jeden Fall noch, das muss weg, sonst ziehen wir das ins Wochenende. Nicht selten bleiben Patienten anstelle der empfohlenen 2 Stunden 20, 30, 40 Stunden nüchtern. Und die IV-Gabe von Flüssigkeit ersetzt nicht die enterale Zufuhr. Ich meine, da kennst du dich besser aus, Michael, als viele andere, aber es ist etwas anderes. Und was wir damit erreichen aus dem Tierexperiment ist, wir erreichen Neuroinflammation. Und Neuroinflammation oder beziehungsweise Impaired Neuroinflammational Control, also die verhinderte Kontrolle der Neuroinflammation, die ist im Delir ein großes Problem. Es gibt dieses, wie ich immer noch finde, großartige Paper von Willem van Gool. Pim hat hier so ein Gehirn aufgemalt und hat uns mal allen erklärt, wie so ein Delir funktioniert. Finde ich ganz toll, im Lancet nachzulesen hier. Er sagt, das Problem, und das ist das, was wir heutzutage darüber wissen, oder das ist ein Teil des Kuchens, ist die systemische Infektion, die Sepsis, der Infektfokus. Ja? Und diese Inflammation, die wird letzten Endes im Gehirn in einem korrespondierenden Areal wiedergespiegelt und wird normalerweise über dieses Areal auch gesteuert. Das heißt, wir haben über diesen neuroinflammatorischen Reflex, der ist ja bekannt seit so dem Anfang der 1000er Jahre von Tracy publiziert, haben wir typischerweise eine Inhibitionen der Makrophagen über diese Schleife übers Gehirn. Also quasi, es werden Botenstoffe hier am Finger ausgeschaltet, es wird ins Gehirn gesenst, da ist Inflammation und es geht über den Vagus zurück und dadurch haben wir ein Stück weit eine Eindämmung der Inflammation oder sagen wir mal eine Modulation der Inflammation. Ganz wichtig ist, das Ganze hat was mit Mikroglien zu tun, mit also Immunzellen im Gehirn, die letzten Endes über diese systemische Infektion stimuliert werden und diese stimulierten Mikroglia, die werden normalerweise gehemmt durch cholinerge Interneurone, die das Ganze im Griff halten. Die cholinergen Interneurone sind auch die, die nach unten dann letzten Endes sensen. Und über diese aktivierten Mikroglia und die cholinerge Inhibition, über dieses Gleichgewicht, entscheidet sich einiges im Delir. Das ist die Endstrecke. Das ist alles weit, weit komplexer. Aber ich finde, es sagt ganz gut aus, dass die Bereitschaft des Körpers auf Inflammation im Gehirn zu reagieren, ein ganz entscheidender Punkt ist. Und es sind sehr viele erfahrene Anästhesisten hier. Sie wissen, was passiert, wenn man älteren Patienten perioperativ 0,5, 1, 1,5 Milligramm Atropin spritzt. Die sind fast alle hinterher delirant. Ältere Menschen haben nämlich das Problem, dass ihre Mikroglia nicht mehr so ruhig sind wie die von jüngeren Menschen, sondern dass sie grundsätzlich geprimed sind, dass sie durch die vielen Inflammatory Hits, die sie hatten, letzten Endes nicht mehr im Resting State sind, sondern schon diese Podozyten ausgebildet haben und immer so ein bisschen aktiviert sind und gleichzeitig haben sie eine reduzierte cholinerge Inhibition. Und dieser Interaktion miteinander sorgt dafür, dass letzten Endes die Mikroglia überaktivieren, wenn sie stimuliert werden, über einen Stimulus und diese Überaktivierung irritiert Neuronenverbände. Sie sorgt für eine Verlust der Neurokonnektivität und sie sorgt vor allem dafür, dass Neuronen tatsächlich kaputt gehen. Da will ich Ihnen keine Details sagen, aber es gibt ganz gute, Alexander Kalpe aus unserer Arbeitsgruppe, finde ich, hat eine ganz nette Sache gemacht. Er hat letzten Endes Ratten operiert und hat ihnen hinterher eine abdominelle Sepsis verpasst. Und er hat tatsächlich zeigen können, das sieht man jetzt hier nicht so schön, das ist der Hippocampus, dass man innerhalb des Hippocampus über diese Inflammation und über die Steuerung der Inflammation tatsächlich Apoptose nachweisen kann und Phagozytose. Also sie können letzten oder Phagoptose, sie können letzten Endes nachweisen, dass die Zellen wirklich hingehend kaputt gehen. Genau das, was Herr Schwarz uns gerade erklärt hat. Ja? Im Hippocampus, die Zellen sind nicht nur irritiert, das ist kein Durchgangssyndrom, die sind nicht ein bisschen sozusagen aus dem Takt geraten, sondern die gehen tatsächlich kaputt. Das Delir ist also multifaktoriell bedingt. Sie können das nicht auf einen Faktor reduzieren. Es ist eine relativ komplexe Schleife und die Inflammation und die Inflammationskontrolle spielen eine entscheidende Rolle. Agitation ist das häufige Problem. Das ist der Mythos Nummer 6. Wenn Sie sich die Delirien anschauen und hier so ein paar Studien mal zusammenfassen und wir haben das mal versucht, Ihnen hier aufzuarbeiten in so einer Grafik, wenn Sie sich die invasiv beatmeten Patienten angucken, dann sind 88% der Patienten, die Delir-Test positiv sind, nicht hyperaktiv agitiert delirant oder gemischt delirant, sondern die sind rein hypoaktiv. Das heißt, die machen erstmal a priori gar nichts. Bei den nicht beatmeten sind es ein paar mehr, die gemischt sind und ein paar weniger, die hypoaktiv delirant sind. Woran liegt das? Woran liegt das, dass so viele Delirien hypoaktiv sind? Ich sage Ihnen, das Problem ist häufig hausgemacht. Die Patienten sind nicht a priori ausschließlich hypoaktiv. Die Patienten sind viel häufiger gemischt. Aber was wir letzten Endes tun, und ich habe Ihnen hier mal ein Bild von unserer Station mitgebracht, ist, wir manifestieren ein gemischtförmiges, ein typischerweise fluktuierendes Delir in einer schweren Hypoaktivität über GABA-R-Sedierung. Ja, das ist hier so ein Patient bei uns auf der Intensivstation, der hat eingewilligt, dass wir das Bild im Rahmen von solchen Veranstaltungen zeigen dürfen, die Sachen. Sie sehen, das müssen Sie mal ausblenden hier, Sie sehen, dieser Patient ist hochgradig delirant, hochgradige Aufmerksamkeitsstörung, Chem-ICU-positiv und Sie sehen, dass das, was er tatsächlich hat hier, ist Midazolam und Sufentanil als Sedierung, weil das Problem war, wenn man das ausgemacht hat, war der Patient agitiert. Agitierter Patient hat angefangen zu pressen und dieses Pressen hat dafür gesorgt, dass die ECMO stand, das hat dann für allgemeine Aufregung gesorgt, eine kurze Reanimationsphase, dann ist das Ganze wieder vertieft worden und so hatte man das 2-3 Mal. Aber letzten Endes haben wir dieses Delir hypoaktiv therapiert. Wie kann man das beweisen? Das ist zu einer Zeit aufgenommen worden, als gerade Dexmedetomidin zu uns kam und da haben wir den Patienten letzten Endes mal einem Alternativsedierungsregime zugeführt. Also wir haben letzten Endes nicht mehr das GABA-R-System stimuliert, sondern wir haben Alpha-2-Agonisten gegeben und haben Morphin gegeben und Sie sehen, der Patient hat jetzt übrigens immer noch ein Delir. Aber Sie sehen, dass der Patient zugänglich geworden ist und jetzt zumindest von der Bewusstseinslage stabil ist. Was Sie übrigens auch sehen hier, ist die schwere Zip-Zim, die der Patient aus der Sedierung hervorgetragen hat. Wenn Sie sich Agitation anschauen, gibt es viele Umfragen und viele Eintagesprävalenzanalysen hier aus Australien, Neuseeland, dann sehen Sie, dass Agitation in so Eintagesanalysen nicht den Hauptteil der Patienten betrifft. Wenn Sie sich überlegen, die Delir-Inzidenz ist zwischen 20 und 75, 80%, je nachdem, was für Patienten Sie anschauen, dann sehen Sie, davon sind die wenigsten agitiert. Aber davon sind signifikant mehr Patienten übersediert. Wenn Sie Leitlinienempfehlungen angucken, dann wollen Sie einen Patienten haben, der irgendwo hier maximal da ist, also irgendwo hier. Sie sehen, ein großes Kuchenstück der Patienten ist letzten, ein großer Anteil der Patienten ist letzten Endes übersediert. Und worin liegt das? Das ist jetzt eine Hypothese, die ich aufstelle. Das ist jetzt ein bisschen der unkonventionelle Teil von Herrn Stein. Ich glaube, dass wir als Kolleginnen und Kollegen, die auf der Intensivstation tätig sind, Agitation am häufigsten in Übersedierung manifestieren. Wir halten das nicht aus. Wir machen uns nicht die Mühe zu gucken, was das Problem des Patienten ist, sondern wir sedieren. Und wenn Sie sich diese Schlüsselmessages all dieser Leitlinien angucken, hier an der war ja beteiligt, dann gibt es hier noch die PATS-Guideline aus den USA oder hier von Jean-Louis Vincent und den Kollegen das ICM-Statement. ECASH heißt, ein bisschen unschönes Akronym, ne? Aber ist auch gerade veröffentlicht worden von den großen Namen der Intensivmedizin. Alle sagen letzten Endes, Patienten sollen wach sein. Und das Problem ist, den agitierten Patienten hier, wenn wir die Agitation wahrnehmen, dann erhöhen wir die Dosis des Sedativums, sind in der Übersedierung und befinden uns hier in so einer gefährlichen Komfortzone. Wir akzeptieren, dass der Patient übersediert ist. Wir wissen aber, Übersedierung hat eine Menge von negativen Folgen. Ne? Denken Sie an Physiotherapie, denken Sie an ZIP-ZIM, denken Sie an die Studien von Yahya Shehabi zur frühen tiefen Sedierung, die assoziiert ist mit erhöhten Mortalität. Die Daten sind sehr, sehr robust. Denken Sie an die frühen Arbeiten von John Kress, von Tim Girard, von Wes Ely, die alle gezeigt haben, weniger ist mehr, was Sedierung angeht. Aber trotzdem, unsere Umfragen sagen uns ganz klar, wir befinden uns sehr häufig in dieser Komfortzone. Deswegen, wenn ein Patient delirant ist, suchen Sie nach dem zugrunde liegenden medizinischen Faktor. Nutzen Sie irgendeines dieser Akronyme hier, iWatch Death, das nehmen wir, ne, da klicken wir immer ab, was hat der Patient gerade? Kann es nicht sein, dass der Patient einen Stroke hat, eine Karottisdissektion hat? Ja? Ist das der Grund, warum der Patient sich primär delirant manifestiert? Kann es sein, dass der Patient Defizienzen hat, für den wir gar nichts wissen? Hier, Fluids, ne? Wie lange ist diese Dame nüchtern? Denken Sie an Toxine, Anästhetika. Denken Sie daran, dass Delirien reversibel sind, wenn Sie den Patienten nicht mehr sedieren, wenn Sie das Midazolam einfach mal ausmachen oder das Propofol. Gut, Schwermetalle habe ich noch nicht gesehen, soll es aber auch geben. Und denken Sie an die Sepsis. Die Sepsis, da gibt es mehrere Arbeiten, manifestiert sich noch bevor Sie einen Anstieg an Leukozyten sehen, noch bevor Sie PCT haben, bevor Sie irgendetwas anderes sehen, werden die Patienten komisch. Die werden komisch, die haben die Erstmanifestation einer fokalen Epilepsie, die haben die Erstmanifestation eines Delirs am häufigsten und hier 31% der Patienten hatten eine Bewusstseinsstörung als klinische Erstmanifestation in der Arbeit von Charles Sprung, aus dem Jahr 1990 übrigens, gar nichts Neues. Und dann in der Stufe 2 denken Sie an Medikamente und versuchen Sie weiterhin, ich habe hier geschrieben auf Propofol, versuchen Sie auf tiefe Sedierung zu verzichten. Ne? Wenn Sie die Leitlinienempfehlung, ich habe das mal hier in so Bulletins gemacht, zusammenfassen, dann gehen Sie nicht Richtung Sedierung. Das ist eine Sackgasse, aus der kommen Sie ganz schwer wieder raus. Sedierung unterhält Delirien, unterhält Dysfunktionen im Gehirn, sondern versuchen Sie, Symptome möglichst qualitativ abzubilden. Hat der Patient Schmerzen? Hat der Patient Stress, vegetative Reaktionen oder Halluzinationen und psychotische Symptome? Oder hat der Patient Angst? Vergessen Sie nicht, all das hängt irgendwie miteinander zusammen. Und versuchen Sie zu therapieren. Als erstes mal den Schmerz, der lässt sich am leichtesten therapieren. Versuchen Sie, endogene und exogene Faktoren möglichst zu kontrollieren. Es ging um die Uhr, es ging um den Tag-Nacht-Rhythmus und so weiter. Und schauen Sie, wie kriegen Sie den vegetativen Stress, der Ihnen so Probleme macht, das Husten, das Pressen, die Tachykardie, die Hypertonie, wie kriegen Sie das in den Griff? Denken Sie an die Möglichkeit, Clonidin oder Dexmedetomidin zu applizieren. Das ist zu allen Phasen der intensivmedizinischen Therapie unter Beachtung von diesen Kontraindikationen, wenn der Patient Bradykardie ist oder so, möglichst. Therapieren Sie Angst, möglichst spezifisch. Es gibt jetzt wir wünschen uns GABA-A-Alpha-2-3-Agonisten, die wirklich spezifisch anxiolytisch werden. Wir haben das nicht, sondern wir haben in der Regel GABA-A-Alpha-1-Agonisten, die sedierend wirken. Dazu gehört zum Beispiel auch Midazolam und Propofol. Das Lormetazepam scheint das ein bisschen spezifischer, deswegen habe ich es hier so mal in Grau geschrieben. Das ist momentan, die Daten werden gerade generiert. Das ist eine Möglichkeit. Und wirklich nur, wenn Sie einen Anhalt für Halluzinationen und psychotische Symptome haben, dann therapieren sie mit dem Rest. Übersedierung ist ein häufiges Problem. Letzter Mythos, die Lierforschung ist langweilig. Ist sie nicht. Langweilig ist der Blick, den Ihre Patienten haben, wenn sie an die Decke gucken. Ja, da gibt es so akustische Löcher drin. Wir haben in Berlin neue Zimmer gebaut. Das habe ich das letzte Mal schon gezeigt. Die sind jetzt fertig. Die Studie ist jetzt Gott sei Dank auch fast fertig dazu. Und ist ganz spannend, was wir da machen. Wir versuchen mit nicht pharmakologischen Maßnahmen delirpräventiv und deliertherapeutisch zu wirken. Ob das klappt, werden wir in Kürze wissen. Es ist auf jeden Fall ein kompliziertes Thema. Es ist ein Thema, was lange, lange Leitlinien zur Folge hatte. Wir versuchen das Ganze in der Zwischenzeit auch ein bisschen smarter abzubilden, ähnlich wie so ein Airbus A380 Cockpit, dass sie das Delir, die Analgesie und die Sedierung quasi direkt zusammen haben und dass sie wissen, welchen Score sie zu welcher Zeit am günstigsten benutzen können, mit entsprechender Kurzanleitung dahinter. Auch davon werden Sie mehr hören. Und vergessen Sie nicht, bei allem, was ich erzählt habe, es ist immer so ein bisschen auch die Berlin-Perspektive des Ganzen. Und manchmal muss man sich so ein bisschen zur rechten Seite neigen, wenn das Schiffchen droht, nach links abzukippen. Vielen Dank.